Inforadio Podcast.
Diese Sendung geht auf die Anregung eines Hörers als Reaktion auf einen 1222 zurück. Doch mal etwas über die Technikfeindlichkeit der Deutschen zu machen, was ja umgekehrt heißt, wir sollten vielleicht mal über unser Verhältnis zur Natur nachdenken. Finde ich gut, schrieb ich ihm, ich hätte nur noch keinen Gesprächspartner dafür im Auge. Jetzt ist aber ein kluges Buch erschienen, das sich mit unserem Verhältnis zu Natur und Technik befasst. Vom Kernkraftwerk bis zum Biosupermarkt. Und damit habe ich in dessen Autor auch einen Gesprächspartner, der zudem 2005 an der Humboldt-Universität zu Berlin über die Wissenschafts- und Technikkritik der Weimarer Republik promoviert hat. Das ist aber nun nicht unser Thema. Sein Buch, über das ich mit ihm reden will, trägt den Titel »Das grüne Gewissen, wenn die Natur zur Ersatzreligion wird«. Hansa Verlag, 17,99 Euro. Der Autor ist jetzt Ende 30, aufgewachsen in Rostock, verheiratet, zwei Kinder, lebt in Berlin, arbeitet in der Wirtschaft. Herzlich willkommen, Dr. Andreas Müller.
Schönen guten Tag, Herr Kahle.
Herr Dr. Müller, Ihr eigenes Verhältnis zur Natur. Sie waren Mitglied der jungen Ornithologen und Sie sind Angler.
Genau, ich habe sozusagen von Kindesbeinen an, wie viele wahrscheinlich, in den 80er Jahren nicht vor irgendwelchen Gameboys oder Sega verbracht, sondern klassischerweise beim Fußballspielen, aber auch eben ganz, ganz viel in Mecklenburg, wo ich herkomme, beim Angeln oder beim Sammeln von Vogelnestern.
Was hat Sie da so besonders interessiert an den Vogelnestern?
Ich glaube, man ist ja immer so ein bisschen Produkt aus seiner Eltern und das Erraten von Flugformationen, von Greifvögeln am Himmel oder das Erkennen von Eierschalenfarben, das war immer schon so ein Spiel, das mein Vater mit mir gemacht hat. Wir haben so ein kleines Haus an der Mecklenburger Seenplatte, da sind wir jedes Wochenende rausgefahren. Das war immer da und mich hat beim Angeln nicht nur dieses in der Natur sein natürlich fasziniert, sondern auch eine ganz elementare Auseinandersetzung, Erfahrungen, die man sonst als Stadtkind, auch das Töten von Tieren, das Verwerten, sonst nicht macht. Ich finde das ungeheuer spannend.
Naturvereine sind unglaublich beliebt in Deutschland. Es gibt ein herrliches Buch von Ernst Horst, das heißt Die Nackten und die Tobenden über die deutsche FKK-Bewegung in West und Ost. Waren Ihre Eltern da auch irgendwie in solchen Naturvereinen?
Ich glaube, nach 20 oder 30 Jahren kann ich das bekennen, ohne dass meine Familie jetzt Ärger bekommt. Ja, auch wir sind in Prerow. Damals hieß der Zeltplatz noch am Weststrand, ich glaube heute heißt der Regenbogencamp, alles etwas schicker, sind wir in jedem Sommer gewesen. Wir waren Dauercamper dort am FKK. Ich habe da also noch sehr viele Bilder im Kopf, guter und schlechter Natur im wahrsten Sinne des Wortes. Und das gehörte auf jeden Fall von Anfang an dazu, wenn man an der Ostsee aufwächst.
Warum gibt es jetzt so einen Rückzug in die Nische Natur, wie Sie schreiben?
Ich glaube, man sollte sich zunächst erstmal hüten vor pauschalen und sehr, sehr einfachen Urteilen. Man hat ja relativ schnell Meinungen für gewisse Phänomene gefunden. Ich denke, es ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Eine Sache, die ich beobachte seit einigen Jahren, wenn man sich vor allem die Argumente von denen, die den Naturgedanken besonders lebhaft im Munde führen, vor Augen führt, ist, dass man eine allgemeine Beschleunigung, eine Digitalisierung, eine immer höhere Taktzahl der Gesellschaft wahrnimmt. Die Globalisierung dringt in die Wohnzimmer der Einzelnen, auch bis in den eigenen Schrebergarten hinein. Das heißt sozusagen die eigene Nische, das, was man möglicherweise früher so ein bisschen den Abschluss auch vor dem gesellschaftlichen Leben empfinden konnte, ist durch das Technische und vor allem, wie gesagt, durch die Informations- und Kommunikationsmedien schlechtweg unmöglich geworden. Und wir ordnen der Natur als einem Gegenbild dazu eben immer häufiger Werte zu, die so ganz anders sein sollen als die sich beschleunigende digitale Welt, nämlich dass sie für Kontinuität, für Stabilität, für Ruhe sozusagen überzeitliche Werte steht. Dabei ist die Natur eben ganz, ganz anders als diese Attribute des Verheißens.
Warum ist das so ein Zeitgeistproblem geworden? Ist es nur das, so wie Sie das jetzt beschreiben, als Reaktion auf die große Welt, die so bedrohlich teils auch geworden ist?
Es gibt auf der anderen Seite ganz reale und ganz greifbare und sehr ernstzunehmende Argumente, die Ressourcenknappheit, das Klimaphänomen, viele andere Dinge mehr. Dinge, über die man in den 70er Jahren, als der erste Club of Rome-Bericht erschien, vielleicht noch ein bisschen gelächelt hat. Insofern ist es ein bisschen eine Melange aus einer realen, weltpolitischen, globalisierenden Situation, aber tatsächlich eben auch einer Form, einer Suche in einer Gesellschaft, die sich ja ansonsten sehr, sehr aufgeklärt, sehr, sehr rational, sehr, sehr nüchtern, aber auch ein Stück weit müde vom Materialismus und all seinen Verheißungen zeigt. In diese Nische, vielleicht auch eine Lücke, die die Kirchen aufgemacht haben, in diese Nische stößt doch in gewisser Weise eine verstärkte Liebe, eine Auseinandersetzung mit der Natur und das ironischerweise in einer Gesellschaft, in einer Generation, die noch nie so weit tatsächlich von empirischen Naturerfahrungen entfernt war wie heute, die vor allem eine einseitige Natur, eine gute Natur kennt und eben nicht mehr mit negativen Naturerfahrungen konfrontiert ist.
Interessant finde ich den Gedanken, dass also grünes Denken so eine Art gesellschaftliche Konsensformel geworden ist, weil die Leute eben auch, das ist vielleicht auch eine Folge des Zusammenbruchs des Sozialismus, genug haben von Ideologien.
Das glaube ich tatsächlich und gerade am deutschen Beispiel kann man sehr gut zeigen, wie beide deutsche Staaten, sowohl die Bundesrepublik als auch die DDR, bis 1989 vor allem mit sich selbst beschäftigt waren. Das heißt, das eine System rieb sich permanent am anderen ab, man verglich sich miteinander. Insofern, das war eine sehr ideologiebelastete Zeit. Und nach dem Jahr 1989, auch überlagert durch weltweite Entwicklung, gab es da so eine Delle. Und wir waren sehr, sehr lange mit der Wiedervereinigung dort beschäftigt. Die Grünen waren in dem Bundestag, zumindest im ersten dort, gar nicht vertreten. Das heißt, dieses Thema, was an sich ja nicht weniger virulent war, schien die Menschen zumindest als einem großen gesellschaftlichen Thema nicht in derselben Art und Weise zu beschäftigen wie heute. Und ich finde, es ist spannend, der Frage nachzugehen, warum ist es so? Sind wir verantwortlicher geworden? Hat sich die Natursituation, die Klimasituation so dramatisch verändert? Zu beiden kann man ein bisschen vielleicht auch ja sagen, aber es ist eben nicht die ganze Wahrheit, sondern es hat sehr, sehr viel mit unserer Angst, mit der permanenten Konfrontation vor Krisen, allen möglichen Krisenszenarien, die wir täglich in uns aufnehmen. Und dort bietet die Natur übrigens, wie schon mal in der deutschen Geschichte oder immer dann, wenn die Zeiten besonders volatil waren, einen guten emotionalen Ankerpunkt.
Ja, da gibt es aber schon doch auch Unterschiede zwischen West und Ost. Also die Diskussion hier in der Bundesrepublik und das Verhältnis zur Natur, was die Ostdeutschen haben, ist schon ein bisschen anders.
Ja, es gibt vor allem Unterschiede im Technikbild. Das hat sehr viel mit der Aufarbeitung der Nachkriegszeit, auch mit der Rolle, die das Technische an den zerstörerischen Erfahrungen der Weltkriege gemacht hat, zu tun. Und der Gedanke, dass Technik nie wieder Staatstechnik sein dürfe, anders als in Frankreich, ist ja der Energiesektor bis heute, was ein Teil des Problems der ganzen Debatte ist, in Deutschland ja nie verstaatlicht worden oder auch als in Schweden. Das hat gerade in der Bundesrepublik auch mit einer gewissen Entwicklung, die mit 68 eingesetzt hat, einer sehr kritischen Auseinandersetzung mit dem Machtgehalt und sozusagen mit der politischen Verfügbarkeit, dem sich andienen, das die Technik ja kennzeichnet, zu einer sehr stark, sagen wir mal, technikskeptizistischen Haltung geführt, was Großtechnologien anbelangt.
Umgekehrt in Ostdeutschland war das dann eben auch was Ideologiefreies. Das war sozusagen eine Nische.
Das ist das andere Extrem, genau. Ich will da jetzt gar nicht große und schwere Begriffe malträtieren, aber der Begriff des historischen Materialismus, einer auch bei mir in der Schulklasse immer wiederholten Formel, dass gesellschaftlicher Fortschritt automatisch eben auch der Fortschritt nicht nur in den Produktionsmitteln, sondern auch in Wissenschaft und Technologie sei, das wurde relativ ungefiltert aufgenommen. Und es ist vieles leider eben auch unter den Tisch gefallen. Also wenn Sie sich die Umweltsituation in den 80er Jahren im Chemiedreieck Halle, Merseburg, Leipzig oder wo auch immer angucken. Oh, dort waren ganz andere Diskurse.
Es hat gestunken, wenn man da vorbeigefahren ist.
Man kann anders als in der Bundesrepublik für die 80er Jahre ganz pauschal sagen, dass der atomare Diskurs auch aufgrund der Wiederbewaffnungssituation, wenn wir an den Bonner Hofgarten denken, also der Anfang der 80er Jahre, das war ein Diskurs, der vor allem in der Bundesrepublik war. Im Osten war die Braunkohle, nicht sozusagen das Nukleare, der ökologische Totengräber. Und dass dieser Diskurs ist auch, wenn man sich so die ersten Pamphlete vom demokratischen Aufbruch und den jungen Parteien nach 1989 anguckt, dort beklagt man vor allem die Umweltsituation im Osten. Das Thema Kernkraft, Tschernobyl, Gudrun Pausewang und anderes mehr, das prägte vor allem den Technikdiskurs in der Bundesrepublik.
Und was uns eint, und die Frage ist für mich, warum eint uns das, ist offenbar die Verlagerung, wie Sie schreiben, der Verantwortung für das große Ganze ins Häusliche. Und das nennen Sie dann das Biedermeierliche.
Das Thema hat viele Facetten, aber wir sind ja hier in Berlin. Da kann man das sicherlich nicht nur in den einen oder anderen Stadtteilen sehen. Sie können es auch in vielen anderen Städten beobachten, im französischen Viertel in Tübingen oder in Freiburg, wenn Sie sich die Zustimmungswerte auch bei der letzten Wahl in Baden-Württemberg angucken, ja unmittelbar einen Monat nach Fukushima im März 2011. Also es gibt so eine gewisse
Müdigkeit. 70% für die Grünen.
Ja, also. Es gibt eine gewisse Müdigkeit und eine Ermüdung im Glauben in Institutionen. Das können Sie sozusagen bei globalen Klimaregimen sehen. Die Amerikaner gehören nicht zum Kyoto-Protokoll, die Kanadier sind ausgetreten, die Chinesen machen nicht mehr mit. Also man vertraut sozusagen diesen globalen Institutionen nicht mehr so richtig und verlagert in der Tat die Frage, was nachhaltig ist und was nicht nachhaltig ist, sehr, sehr stark ins Private, in den eigenen Konsum, in die Auswahl des Energieanbieters. An sich ist das nichts Verkehrtes.
Ja,
die Frage ist nur, und darauf kommen wir sicherlich ja auch noch, in welcher Form der Normativität tut man das Ganze, auch für andere? Sind das taugliche Lösungen für Großstädte? Und ist das alles? Ist es damit getan, wenn ich Label austausche? Ist dann mein Gewissen ein Stück weit beruhigt? Oder
ja,
habe ich nichts gewonnen?
Normativität, also was Sie beschreiben, ist ja auch, dass die ganze Geschichte dann mit einem fanatischen Eifer betrieben wird. Das ist jetzt Zitat. Also täuscht mit anderen Worten der Begriff, den wir eben hatten, das sei so ein gesellschaftlicher Konsens?
Es gibt so eine Geburt grüner Selbstgerechtigkeit. Was ich damit meine, ist, dass wir sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch Handlungspfade, von denen wir überzeugt sind, dass sie gut sind, teilweise mit einer Radikalität und auch mit einer Ächtung gewissermaßen der Gedanken anderer betreiben, die gelinde gesagt schade ist und die vor allem auch die Komplexität, die in Phänomenen wie der Klimaproblematik, aber auch einem nachhaltigen Lebensstil im Hinblick auf die eigenen Fehler nicht nur, die wir täglich begehen, sondern eben auch auf den Charakter, die das Ganze eben im Hinblick auf eine sich wandelnde Welt und mit unterschiedlichen Ansprüchen auch materieller Natur in unterschiedlichen Staaten der Welt mit sich bringt. Also es gibt habe ich manchmal den Eindruck, das einmal als gut erkannte, auch fast mit deutscher Gründlichkeit und Kontrollsehnsucht, wirklich auch zu einem Ende zu führen und viel Spielraum für andere Gedanken, auch für Zielmarken, die man vielleicht bei dem ganzen Thema erneuerbare Energien, Klimaproblematik und so weiter vielleicht von Zeit zu Zeit mit einem gesunden Skeptizismus und auch einer gesunden Lebensfreude, das möchte ich dazu sagen, es fehlt dieser ganzen Bewegung häufig so ein bisschen auch das selbstironische Element, das sich selbst in Frage stellen und sagen, am Ende haben wir viele Probleme, das ist sicherlich eines davon. All das führt, wie gesagt, zu einer gewissen Verhärtung, die ich im Alltag ganz, ganz praktisch im Übrigen auch in Reaktion auf dieses Buch spüre.
Weil Sie Tübingen angesprochen haben und Freiburg-Vauban, das war 2011, da hat der Kollege Markus Feldenkirchen im Spiegel diese Viertel besucht und eine Reportage darüber geschrieben und meinte dann, eigentlich ginge es dort nur ums bequeme Leben, um Seelenfrieden und Ruhe auf den Innenhöfen. Und der Pizzabäcker habe ihn dann gefragt, kennen Sie den Begriff Ökospießer? Also es soll ja gewisse Wanderungsbewegungen aus dem Süddeutschen nach Berlin gegeben haben.
Es ist ja genug über Schwabenhatz und andere sehr unschöne Begriffe im Prenzlauer Berg in den letzten Wochen schon geschrieben und geredet worden. Ja, ich würde eher sagen, das sind allgemeine Großstadtphänomene. Das sind Phänomene, wo Leute vielleicht auch in anderen, in eher dienstleistungsorientierten Berufen, aber auch eben mit einer gewissen Solvenz versehen, über diese Problematik nachdenken können. Die gibt es in Hamburg genauso, by the way. Ja, es gibt schon den Hang, sich im eigenen Vorgarten mit der eigenen Glückseligkeit des Einkaufs im Bioladen und der Wahl des richtigen Stromanbieters wohlzufühlen und das natürlich sozusagen mit anderen zu teilen und dann sehr, sehr schnell und hart im Urteil zu sein. Und das treibt bisweilen eben sogar bizarre Blüten. Also wenn ich an Diskussionen in den Kitas denke, um Zucker, es geht immer letztlich um Kontrolle und Planbarkeit des Guten. Und das hat in der Tat eben auch eine soziale Komponente. Und die Städte, die Sie angesprochen haben, sind ja nicht eben gerade dadurch bekannt, dass sie primär Industriearbeitsregionen wie in Nordrhein-Westfalen kennzeichnen, die sich im Niedergang befinden, sondern da mischt sich viel Wohlstand, Nachdenken und auch Selbstgefälligkeit.
Und kein Land war so hart und so schnell in seiner radikalen Reaktion auf Fukushima. Und das war, wie Sie schreiben, ein Bauchgefühl, ein emotional getriebener Alleingang, wie wir Deutschen da reagiert hätten. Also was unterscheidet uns, was das angeht, von den Schweden, die doch immerhin die Hälfte ihrer Energie, ihres Stroms aus Kernkraft beziehen, die andere Hälfte aus Wasser, weil sie da so viel davon haben?
Fairerweise muss man sagen, dass sowohl in Schweden als auch in Frankreich als auch in anderen Ländern das Thema Kernkraft nie eines war, was sich nicht auch einer vehementen Kritik in der Bevölkerung ausgesetzt sah. Aber ich habe es am Anfang angesprochen, man hat aus gutem Grund, aus guter historischer Erfahrung, den Energiesektor in Deutschland nie verstaatlicht. Große Technik sollte nie wieder Staatstechnik an dieser Stelle sein. Es ist ja ironisch, dass die Kraftwerksbetreiber sich vehement am Anfang, weil die Kohle gut lief, zumindest in den Revieren, sich gegen die Kernkraft gewandt hatten und dann staatlich unterstützt, gerade durch Programme auch der sozialliberalen Koalition in den 70er Jahren, diese unglaubliche Aufrüstung auch an Kernkraftwerken, insbesondere in Baden-Württemberg, Bayern, im Rhein-Main-Gebiet kam. In Schweden, das kann man jetzt bei der aktuellen Suche nach einem Endlager, wo ja ein Kompromiss gefunden wurde in Schweden, ganz gut finden, dass die Leute häufig antworten, solange es kein einzelnes Unternehmen ist, dem es nur um Profit geht, sondern tatsächlich eine Form von Gemeinfürsorge, die der Staat im Sinne staatlicher Unternehmungen und damit auch steuerlich glaubhaft machen kann, gibt es einen, sagen wir mal, trotz der Problematik dieser Technologie einen gewissen Vertrauensvorsprung. Das räumt nicht alle Probleme, die die Kernkraft auch außerhalb Deutschlands hat, aus der Welt. Aber es gibt, wie gesagt, in Deutschland eine spezifische Melange, die eben auch mit der Teilung, mit der atomaren Konfrontation, mit einem spezifischen Umgang von friedlicher und nicht friedlicher Nutzung der Kernenergie, wie sich das damals nannte, diese Melange gibt es in keinem anderen Land der Welt.
Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass der gesellschaftliche Diskurs, also jetzt Medien und auch Universitäten, ja vielfach von eher geisteswissenschaftlich geprägten Menschen bestimmt ist.
Ja, da fragen Sie genau den Richtigen. Ich bin ja auch Historiker. Das stimmt. Das Deutsche, das hat viel mit der Elitentradition zu tun, die in Deutschland sehr, sehr stark geistes- und sozialwissenschaftlich geprägt ist. Wenn Sie sich Bucherfolge wie Alles, was man wissen muss, Bildung von Dietrich Schwanitz angucken vor einigen Jahren, Sie finden dort nicht eine Seite über Naturwissenschaft und Technik.
Ja, da gab es dann schnell auch die Antwort. Also was
Klaus-Peter Fischer hat dann, aber genau. Das ist sozusagen ein Nischenprodukt gewesen. Sie haben in England oder in Frankreich einen Begriff des Intellektuellen, möchte ich das mal etwas schwülstig nennen, der sehr, sehr wohl, übrigens seit Newton versus Goethe, der sehr, sehr wohl das Technische, das Ingenieurhafte stärker einbegreift. Und übrigens ganz spannend, wenn Sie auch nach dem Unterschied zwischen DDR und Bundesrepublik fragen, alle, wenn Sie nicht aus der Kirche kommen, wie Joachim Gauck, alle Politiker, die sozusagen in der Wendezeit das Licht der Welt erblickt haben, die wir heute sehen, Bundestagsabgeordnete wie Arnold Fahrts, Angela Merkel, Regine Hildebrand, Matthias Platzeck nicht zu vergessen, ein Kybernetiker der TU Ilmenau, alle haben sie einen naturwissenschaftlich-mathematisch-ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund. Diese Elitentradition gibt es im Westen überhaupt nicht, sondern dort dominieren auch in den politischen Chargen juristische, geistes- und sozialwissenschaftliche Abschlüsse. Und das hat sehr, sehr viel mit einem gewissen Begriff der Bildungstradition zu tun, der in Deutschland noch immer humanistisch in Anführungsstrichen geprägt ist. Und es ist immer noch schick, auf einer Party zu kokettieren mit einem kleinen Sektglas in der Hand, dass man von Mathematik und Ingenieurwissenschaften überhaupt keine Ahnung hätte. Das ist eigentlich eher cool.
Was mich dann ärgert, ist, wenn ich dann sowas lese im Spiegel, das Land dümpelt vor sich hin, weil Frau Merkel es eingeschläfert hat und man gar nicht sieht, was an technischen Innovationen, an Veränderungen da in den letzten 10 Jahren allein in dem Bereich Metall- und Elektroindustrie passiert ist. Also da sind viele Eliten offenbar ein bisschen blind auf dem Auge.
Das ist ein ganz spannendes Phänomen. Meine These ist, dass wir sowohl beim Natur- und bei dem Technikbild, und beides hängt ja sehr stark miteinander zusammen, eine sehr starke Ambivalenz spüren. Wir leben auf der einen Seite genau von diesem mittelständisch geprägten, von diesem industriellen Wohlstand, wie Sie ihn beschreiben, und übrigens schon seit dem 19. Jahrhundert. Und auf der anderen Seite, gerade weil Deutschland durch die Industrialisierung, die stark beschleunigt im 19. Jahrhundert stattfand, schlug das Pendel in Richtung Lebensreformbewegung, Wandervogel, historisch, und das können Sie bis heute nachzeichnen, in die andere Richtung auch immer besonders extrem auf. Also die deutsche Gesellschaft prägt an dieser Stelle eine sehr, sehr starke Ambivalenz. Wir leben, wie kaum ein anderes Land, von industrieller Grundsubstanz, von den Innovationen, die die Tüftler nicht nur im Schwäbischen herausbringen. Und auf der anderen Seite gibt es eine besonders radikale Form, zumindest der Abwehr von Großtechnik. In der Haushaltstechnik sind wir völlig anders drauf. Das ist ein sehr, sehr spannendes Phänomen.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Dr. Andreas Möller, Autor des Buches Das grüne Gewissen, wenn die Natur zur Ersatzreligion wird. Hansa Verlag, 17,99 €. Sie schreiben, Herr Dr. Möller, dass wir in unserem Verhältnis zur Natur bestimmte Missverständnisse haben, in denen wir gefangen sind. Und eines davon ist Medizin und Hygiene. Das heißt also, die Tatsache, dass wir viel länger leben heutzutage, hat etwas mit Hygiene und mit dem medizinischen Fortschritt zu tun. Und andererseits sagen Sie dann, ja, es wird über Gefahren beim Impfen geredet und das sei das Problem. Warum ist das ein Problem?
Wir sind da von einem Extrem gewissermaßen ins andere gefallen, obwohl man auch da sagen muss, wie bei der öffentlichen Wahrnehmung des Biolandbaus und einiger anderer Phänomene, wir reden hier nicht über eine sozusagen massenhafte Wahrnehmung. Wenn Sie sich Impfgegnerdiskurse anschauen, dann reden wir hier vor allem über Großstädte, Berlin, Hamburg und andere mehr. Jemand vom Bernhard-Nocht-Institut, den ich interviewt habe für das Buch, hat mir gesagt, dass die Masern, das ist ja bekannt, auch durch die Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts, gerade in Hamburg zurück seien, während man in ländlichen Regionen nach wie vor einfach durchimpft, das ist vollkommen klar. Und gerade in den ostdeutschen Bundesländern, Mecklenburg-Vorpommern an der Spitze, trifft man eben auf die von der WHO bei Masern vorgeschriebenen Durchimpfungsraten. Das hat eine gewisse Tradition. Wir reden hier zum einen über ein etwas kleineres Phänomen, was sozusagen nicht repräsentativ ist für die Bevölkerung. Und zum zweiten reden wir über ein Phänomen, das sicherlich eine Vorgeschichte auch hat, indem man früher ungefiltert eine Pillengläubigkeit hatte, das Technische, ähnlich wie es in Frankreich heute immer noch ist, das Einleiten auch von Geburten häufig ein bisschen davon abhing, wann der Chefarzt auch in den Urlaub fährt. Da gab es einen anderen Begriff, eine andere Härte auch gegenüber den Patienten. Zu wenig Zusprache gewissermaßen, eine große Gläubigkeit auch an die Pharmakologie. Und das Pendel ist eben in die andere Seite etwas stärker heute aufgeschlagen. Wir sehen primär Gefahren. Wir sehen primär den Verlust einer Selbstbestimmtheit. Das Gefühl der Transparenz von Stuttgart 21 bis zu den Impfungen, würde ich mal sagen, ist ja doch heute ein allgemeiner gesellschaftlicher Trend. Wir wollen nicht nur wissen. Menschen haben eine höhere Vorbildung durch Wikipedia, was auch immer, wenn sie zum Arzt gehen. Wir wollen auch mitgestalten können. Und wir misstrauen gewissermaßen auch in einer Form von diffuser Angst gewissen technisch oder auch pharmakologischen Entwicklungen an dieser Stelle. Wie gesagt, da gibt es ein paar.
Das ist doch gefährlich.
Es hat insofern Gefahren in der Tat, indem wir natürlich gerade beim Thema Masern, anders als bei Influenza-Impfungen, Mediziner sprechen da jetzt ein etwas schwieriges Wort von Kontagiosität, also der Ansteckungsrate, die gewisse Epidemien eben auch haben. Wir leben vom geliehenen Impfschutz anderer. Also wenn man sich eine Kita anguckt zum Beispiel und dann entscheiden ein, zwei Mütter, okay, wir impfen überhaupt nicht, das gibt es in der Kita, in der ich meine Kinder habe, auch, dann ist es an sich erstmal ein streitbarer und auch durchdenkenswerter Ansatz, der etwas mit Selbstbestimmtheit zu tun hat. Aber so funktioniert die Gesellschaft bei dem Thema im Ganzen. Wir leben immer mit Netz und doppeltem Boden. Weil ich kann mir diesen Luxus in der Tat gerade beim Thema Masern nur herausnehmen, weil ich weiß, dass es eine stille, schweigende Mehrheit gibt, die sich dort eben an entsprechende Impfempfehlungen, es gibt ja keine Impfpflicht mehr in Deutschland, aber an entsprechende Impfempfehlungen der STIKO oder des Robert-Koch-Instituts halten. Das ist ein Phänomen, das sich auf viele andere Phänomene in diesem Großbereich übertragen lässt. Ich will individuell eine Handlung zum Guten, die selbstbestimmt ist, aber sie ist nur dann von einem energieautarken Dörfchen bis hin zu dem Thema nur dann möglich, wenn ich weiß, es gibt im Hintergrund etwas, was mir diesen Luxus und diese Entscheidungsfreiheit ermöglicht.
Nächstes Missverständnis, Klima, jetzt nicht über die Frage, ob das nun anthropogen ist oder nicht, sondern wir tragen in Deutschland 3% zum weltweiten CO2-Ausstoß bei, Europa mit 500 Millionen Einwohnern 15%, aber wir gehen beim Klimaschutz eben voran und nutzen ein Fünftel unserer Agrarflächen für energetische Zwecke. Raps für Biodiesel, Mais für Biogas, manche sprechen ja schon von der Vermeisung der Landschaft und Photovoltaikanlagen. Und Sie schreiben, das ist ein Wirtschaftsfaktor und der sei über jede intellektuelle Kritik erhaben. Welche Kritik wäre denn das?
Vielleicht fange ich mal so an, dass die Grünen mal für die Industrialisierung der Landschaften zuständig sein würden und verantwortlich sein würden, das hätten sie sich wahrscheinlich selber nicht denken können. Und das ist ein Treppenwitz der Geschichte. Wir haben in der Tat ein Phänomen, das durch das deutsche EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, sowohl im Bereich Photovoltaik als auch Onshore, Offshore, es einen großen Aufwind gegeben
hat. An der Küste, abseits der Küste.
An der Küste, abseits der Küste, genau. Es einen großen Zubau von Anlagen gegeben hat, der seinesgleichen in der Welt sucht. Man witzelt ja manchmal, dass Deutschland die Hälfte der weltweit installierten Photovoltaikzellen in diesem sonnenreichen Land mit einer entsprechenden Anzahl von Sonnenstunden installiert hat.
Und 9000.
Und es geht bis hin zu Phänomenen der Biomassegewinnung. Auch dort gibt es gewisse Ausbauziele der Bundesregierung. Und wenn Sie durch Regionen gar nicht weit weg von Berlin wie die Uckermark fahren, in Penkun steht das größte Biogaskraftwerk der Welt, dann sind das in der Tat Phänomene, die mit, und dieses Problem wird ja mittlerweile auch erkannt, mit dem traditionellen Gedanken eines Umwelt- und Biodiversitätsschutzes nicht mehr in Einklang zu bringen sind. Aber es hat sich dort in der Tat ein Geschäftsmodell entwickelt, an dem sehr, sehr viele, und die Gräben verlaufen eben nicht mehr zwischen rechts und links, an dem sehr, sehr viele profitieren. Vom kleinen Bürgermeister, der eben in seiner Kommune verspricht, wir stellen eine Freiflächenanlage für Photovoltaik auf, bis zu großen internationalen Hedgefonds, die sehr, sehr viel Druck gemacht haben jetzt bei der Strompreisbremse von Peter Altmaier, indem sie gesagt haben, wir brauchen Planungsinvestitionssicherheit. Also eine an sich richtige Idee, stärker auf erneuerbare Energien zu setzen, hat zum einen A, das Problem außer Acht gelassen, dass es ein Kollidieren von Klima, CO2 und Naturschutz gibt, weil was tue ich, wenn ich Landschaften industrialisiere? Und zum Zweiten, dass das Ganze eben sehr, sehr stark wirtschaftlich auch getrieben ist und darüber sollte man offen einfach reden.
Übrigens weltweit, also wenn man sich mal anguckt, was da in Argentinien passiert, Sojaanbau, da ist Monsanto, die amerikanische Firma, kräftig dabei, auch mit ganz kräftig viel Chemie. Wirtschaftsfaktor, das bedeutet doch, wenn so viele Flächen, und das sollen ja immer noch mehr werden, dafür genutzt werden, dass Biolandwirtschaft in Deutschland doch an sich gar keine Chance mehr hat. Die Bodenpreise steigen und.
Es gibt in der Tat ja eine auch diskutierte aktuelle Studie, die eben belegt, dass mittlerweile jedes zweite Produkt im Biomarkt importiert werden muss. A, weil die Nachfrage in Deutschland stärker als in jedem anderen europäischen Land ist und sich verdreifacht hat in den letzten Jahren, ich glaube seit dem Anfang der 2000er. Aber auch B, weil es eine gewisse Flächenkonkurrenz gibt. Es werden auch Flächen geschützt, das muss man dazu sagen. Also sozusagen der Flächenschutz ist ja etwas, was wir deswegen nicht außer Acht gelassen haben. Aber tatsächlich gibt es mittlerweile Überlegungen, die sagen, Food first, sollten wir nicht zuerst auch an die Nahrung denken. Und wenn Bioprodukte sich eines entsprechenden Anbaus in Deutschland erfreuen, die Nahrungsmittelpreise sind ja, und da nehme ich in Anführungsstrichen jetzt mal einen Bio-Standpunkt ein, die sind ja teilweise verboten günstig. Wenn Sie auch sich insbesondere die Fleischwirtschaft angucken, in Niedersachsen, wir exportieren ja teilweise Fleisch auch nach China und auch in die dritte Welt, weil es bei uns so günstig produziert werden kann. Also da ist von beiden Seiten was nicht im Lot, das muss man fairerweise sagen. Aber tatsächlich, ich bin auch kein Anhänger der Idee, dass man Landschaften primär zur Energiepflanzengewinnung und vor allem dann noch, wenn man auf der anderen Seite die grüne Gentechnik, die ja zum Beispiel dazu beitragen könnte, dass es eine größere Schädlingsresistenz und eben auch einen gewissen geringeren Wasserbedarf und damit auch einen geringeren Einsatz von Pestiziden gibt, zumindest für Energiepflanzen zulassen würde. Also beides will man nicht. Und da würde ich doch eher sagen, ich setze eher auf die Windkraft zum Beispiel als erneuerbare Energieform.
Jetzt reden Sie sich um Kopf und Kragen. Das wird zur Heftigkeit der Reaktion, kann das dann schon beitragen. Aber das Ideal der Regionalität, also wenn man weiß, dass Weizen eben aus der Ukraine, Bio-Weizen, die Flächen sind viel billiger, das Personal ist viel billiger, Roggen aus Rumänien und was weiß ich, wo die Biomöhren inzwischen herkommen.
Wenn wir über einen Massenmarkt reden, über Versorgungslösungen für Großstädte wie Berlin mit entsprechendem Umland und eben sozusagen einem Markt, der sehr speziell ist, ein spezielles Segment abdeckt. Sie haben vollkommen recht. Das Absurde, teilweise Perverse der Botschaften in den Bioläden, wenn Sie an einem großen LPG-Biomarkt vorbeigehen, finden Sie das Schild regional und saisonal. Beides ist falsch. Beides ist so grundlegend falsch, weil sich ein entsprechender Biomarkt, wenn die Krautfäule umgeht, wenn die Kartoffelernte entsprechend schlecht ist, wenn die Natur im wahrsten Sinne des Wortes regiert, ein solches Geschäftsmodell wäre nicht tragbar. Und wenn Sie dort rumgehen, dort finden Sie eben die Label, dass ein Bio-Atlantik-Lachs, der von irgendwoher importiert wird, oder entsprechende Birnen aus Papua-Neuguinea, dass die unter Bio-Kriterien angebaut werden. Aber das sagt noch überhaupt nichts
über Nachhaltigkeit. Ja, womöglich noch mit WWF-Stempel. Also da empfehle ich wirklich das Schwarzbuch WWF von Wilfried Huysmann. Nächstes Missverständnis, Herr Dr. Möller, im Umgang mit der Natur. Wir kritisieren die industrielle Landwirtschaft und Sie vergleichen nun einmal die Landwirtschaft um 1900 und die Landwirtschaft jetzt. Was sagt uns dieser Vergleich?
Der Vergleich sozusagen von in einer vorindustriellen Landwirtschaft zur heutigen ist der, dass wir vor 100 Jahren ungefähr jeden zweiten Deutschen, ich glaube die Zahl sind 40%, die der Deutsche Bauernverband offiziell nennt, in der Landwirtschaft beschäftigt hatten. Es gab eine hohe Beteiligung dort. Ich kenne das selber noch aus Fahrten in den 80er Jahren ins Land, wo die Kinder morgens in der Tat auch mit ran mussten, bevor sie dann zur Lehre oder zur Schule mussten. Es gab einen hohen Einsatz von Personal, einen geringeren Einsatz von Maschinen und Pestiziden. Entsprechend war die Effektivität auch. Sie haben damals aus einer Milchkuh, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, mit der, die sie handgemolken haben, 5 Liter herausbekommen, vielleicht etwas mehr. Heute sind es bei Top-Kühen 30 oder 40 Liter. Die Melkroboter werden mit iPhones, um das jetzt mal etwas plastisch zu machen, gesteuert. Und das sind auch die Erwartungen der Universitätsabsolventen. Die Bilder, mit denen sie in Niedersachsen vor kurzem den Landtagswahlkampf, insbesondere von den Grünen, geführt haben, haben überhaupt nichts eben mit der Realität zu tun. Die Menschen erwarten, die sagen, ich gehe nach der Universität in die Landwirtschaft, ich möchte dort mein Geld verdienen. Es gibt, wie gesagt, dieses Biosegment, aber die große Masse derer, die für die Bevölkerung Nahrung produzieren, hat eben ganz andere, auch Gewinnspannerwartungen. Das muss man in Kauf nehmen. Es gilt für die Forstwirtschaft ganz genau. Es geht, wie der Name schon sagt, um wirtschaftliche Aspekte und die erreichen sie nur über große Skaleneffekte. Das ist im Automobilbau nicht anders als in der Forstwirtschaft.
Es hat aber auch natürlich Effekte, dass man eben weniger Personal braucht, zum Beispiel. Und der zweite Effekt ist, dass ja Nahrungsmittel heute sehr, sehr viel billiger sind als beispielsweise, wenn man das mal vergleicht, was das für das Haushaltseinkommen bedeutet um 1900.
Im Vergleich, auch im innereuropäischen Vergleich zu Ländern wie Italien und Frankreich, wo man häufig sagt, die haben eine andere Lebensart, die geben nicht nur mehr Geld aus für Nahrung und nehmen sich mehr Zeit, während die Deutschen ihr ganzes Geld für Haushaltstechnik verballern. Nahrungsmittel sind sehr, sehr günstig in Deutschland. Das hat Vorteile und das schafft insbesondere eine soziale Demokratisierung auch. Obwohl wir momentan natürlich darüber reden auch, haben Nahrungsmittel auch unter dem Gesichtspunkt der Tierethik einen angemessenen Preis. Aber ein anderer Aspekt ist für mich noch wichtiger, dass in der Tat Nahrungsmittel in ihrer Qualität, auch wenn es einen verstärkten Einsatz von Zucker gibt in vielen Produkten, aber insgesamt, und das kann man auch im innerdeutschen Vergleich bis 1989 sehen, dass Nahrungsmittel insgesamt sehr viel besser geworden sind. Und darauf weisen eben auch sehr, sehr viele Experten hin. Insofern, wir müssen uns immer wieder selbstkritisch auch die Frage stellen, was ist das eigentlich für eine Natur, gegen die wir da rebellieren? Warum ist sie angeblich so schlecht geworden durch unseren Einfluss? Tatsächlich objektiv betrachtet optimieren wir in der Tat sehr, sehr viele Dinge. Die Natur wird tatsächlich positiv auch gestaltet. Wie gesagt, das sagt Ihnen auch jeder Forstwirt, der versucht, einen Wald zu erhalten vom Borkenkäfer. Und das gilt für die Nahrungsmittelproduktion im Großen und Ganzen auch.
Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie hätten einen grünen Politiker im Bioladen getroffen und der hätte dann gesagt, was denn, Herr Dr. Müller, Sie hier? Reden wir also über den Bioladen. Es gibt den berühmten Ausspruch von Henning Süßebach, auf den Sie sich beziehen, 2007 in der Zeit. Das ist also dieses Bionade Biedermeier. Was zeigt sich dort? Was ist das? Ist das Haltung? Was ist es, was uns in den Bioladen treibt, abgesehen davon, dass wir uns natürlich gesund ernähren wollen?
Auch ich, und das ganze Buch ist ja aus einer grundsätzlichen Empathie für den Naturgedanken herausgeschrieben, sonst könnte ich so etwas auch nicht tun, bin nicht frei von Widersprüchen. Und in der Tat gab es dort einen sehr, sehr guten und konkreten Anlass, mir auch etwas im Bioladen zu kaufen. Was mich stört, ist das, was ich eine gewisse normative Haltung, eine gewisse fast religiöse Angespanntheit bezeichnen würde, wenn Sie sich an einem Samstagmorgen, machen Sie mal den Spaß, wenn das für Sie ein Spaß ist, für mich ist es das nicht, gehen Sie mal in einen großen Bio-Supermarkt. Sie treffen dort eine sehr, sehr homogene Käuferschicht an. Damit meine ich jetzt nicht nur das Portemonnaie, sondern auch eine Altersschicht. Eltern neigen zu manifesten Standpunkten des Guten, wenn sie Kinder haben, das ist vollkommen klar. Aber sie erleben dort in einer Stadt wie in Berlin, in der es eine zunehmende Altersarmut gibt, eine Vereinzelung. Sie sehen dort keine alten Omas, die irgendwo im Regal nach Backpulver stochern. Sie sehen dort auch keine schreienden Schulkindern, sondern eine sehr, sehr homogene, häufig sehr, sehr selbstgerichtete Schicht, die, und das muss ich leider konstatieren, wenn sie in die großen Märkte gehen, dasselbe Quantum an Konsum lebt, was wir auch in den konventionellen Discountern erleben. Dort geht es also nicht mehr um die Frage meiner Großmutter nach dem sprichwörtlichen Sonntagsbraten. Es gibt keine Haltung des Verzichts, sondern wir kaufen Fleisch, wir kaufen es auch täglich. nachhaltig und wir kaufen eine Masse von Produkten, nur dass die eben, das glauben wir zumindest, nach den richtigen Produktionsbedingungen mit einem entsprechenden Qualitätsgehalt hergestellt wird. Und das ist ja auch die Krux sozusagen, die ich dort kritisiere.
Aber was da rausspricht, ist ja der Bio-Supermarkt, das ist das, womit wir heutzutage die Welt verändern.
Etwas flapsig gesagt, die Kirchen sind leer und die Biomärkte sind voll.
Ja, Sie sagen ja, das hätte etwas Konfessionelles.
Es hat etwas Konfessionelles. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Argumente, auch sehr redliche Argumente natürlich, warum man sagt, ich will das andere nicht. Ich will nicht in einen konventionellen Discounter gehen. Ich brauche diese Masse nicht. Ich will wenig und Verzicht. Deswegen ist es auch dort eine Mischung wie bei allen anderen Dingen. Aber der quantitative Anstieg, mit der diese Märkte in den letzten Jahren aus dem, im wahrsten Sinne des Wortes, wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, und zwar überall, spricht doch für eine gewisse Haltung eben auch zu glauben, ich möchte an dieser Stelle nicht so weiterleben wie bisher. Ich möchte es auch zeigen. Ich lasse mich das einiges kosten. Zugleich haben wir eine sehr, sehr hohe Inkonsequenz oder sagen wir mal eine Demenz, eine Neigung zum Vergessen, wenn es um unseren Anspruch auf Mobilität, auf digitale Innovationen geht. Ich würde mal sagen, in derselben Zeit, wie viele Biomärkte entstanden sind, ist die Halbwertszeit von Handys, von iPads, von vielen anderen digitalen Anwendungen gestiegen. Wir fragen uns nicht, wo das herkommt, wo die Rohstoffe herkommen, wo all diese Produkte entstehen, die nicht nachwachsend sind.
Aber die Versuche finden Sie ja doch eigentlich gut, also im Kleinen sozusagen nach bestimmten Wertvorstellungen zu leben.
Definitiv, aber die Frage, ob ich nachhaltig lebe oder ob ich etwas in Anführungsstrichen gegen den Klimawandel tue, den kann ich nicht mit banalen Handlungen wie dem Kauf eines Stück Rindfleisch aus Brandenburg beeinflussen, sondern tatsächlich muss ich angesichts der großen Geschwindigkeit der Globalisierung und entsprechender Emissionen, darf ich den Glauben gewissermaßen in Institutionen nicht vergessen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir sehr, sehr stark, und das ist dieses biedermeierliche Element, zur Privatisierung von Handlungen neigen an dieser Stelle und glauben, damit wäre es getan. Tatsächlich sind aber die großen Schritte, die großen Hebel sehr, sehr viel wichtiger. Das mag man unbehaglich finden, aber objektiv betrachtet ist es so.
Sie verstehen Ihr Buch ja als ein Plädoyer für mehr Naturgelassenheit. Was bedeutet das?
Das bedeutet zum einen zu begreifen, dass wir unsere Umwelt verändern und auch ein Klimafaktor geworden sind, aber dass der Mensch, wie ein Frankfurter Philosoph das mal geschrieben hat, nicht der Garant der Natur ist. Es ist Hybris zu glauben, dass wir die Natur nicht verändern und dass wir so weiterleben können, wie wir das bislang tun, dass wir uns keine Gedanken darüber machen. Das ist falsch. Aber es ist genauso Hybris zu glauben, dass wir gewissermaßen die letzte Schwelle sind, an der sich die Frage des Überlebens der Natur entscheidet. Und was daraus eben folgt, ist eine gewisse Verbissenheit, auch ein gewisser, ich würde fast sagen, eine Einschränkung von Optimismus, von Zukunftsoptimismus, auch eine Fähigkeit zum Positiven, zum Offenbleiben für technologische Entwicklungen, die in die linke oder die rechte Ecke auch gehen können. Also es führt zu einer Verhärtung und es führt zu gewissen Determinismen. Wir extrapolieren auch die Technik, die wir heute haben, wenn Sie das im Bereich der Energiewende sehen, auf die Zukunft, auf 50 Jahre. Ich würde einfach, dass wir sagen, lass uns über dieses Thema reden, lass uns dranbleiben, aber lass uns auch offen und optimistisch mit einem Stück weit Gelassenheit an die Sache rangehen, weil eben die Natur groß ist und sehr, sehr groß ist. Und kluge Geister haben das vor uns auch sehr, sehr schön beschrieben.
Herr Dr. Müller, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war 12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Dr. Andreas Möller über sein Buch Das grüne Gewissen, wenn die Natur zur Ersatzreligion wird. Hansa Verlag, 17,99 €. Nächste Woche vom Strompreis bis zur Tankstelle, Verbraucher in der Zange der Kartelle. Gast ist Andreas Mundt, der Präsident des Bundeskartellamtes. Bitte laden Sie diese Sendung weiter so fleißig und jederzeit auch als Podcast aus dem Internet herunter. Danke dafür und danke, dass Sie uns heute zugehört haben.